Und das ist gar keine Meinung oder irgendwie eine Haltung, das ist Mathematik. Und das finde ich immer wieder so extrem in der Pflege. Es geht immer wieder darum, was zu berechnen, wie lange dauert irgendwas. Aber die einfachste Rechnung wird nicht gemacht, dass eine Person sich nicht um 24 Menschen kümmern kann gleichzeitig.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Cut-Modus, dem Katastrophen-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz. Mein Name ist Marius und ich bin immer noch Host dieses Podcasts. Abgesehen davon hat sich bei uns allerdings einiges geändert, denn wie schon zum Ende von Staffel 1 angekündigt, wollen wir unser Themenfeld ein bisschen öffnen und nicht mehr nur von der Ukraine berichten, sondern eben auch anderen Themen, die im Dunstkreis des DRKs relevant sind, Raum geben. Deshalb gibt es heute eine kleine Premiere, denn wir wollen das erste Mal über ein Thema sprechen, welches das DRK im Inland betrifft, den akuten Mangel an Pflegekräften. Eine weitere Premiere ist, dass ich heute gleich zwei Gäste bei uns im improvisierten Studio begrüßen darf. Zum einen ist Petra Wolpe zu Gast. Sie ist erfolgreiche Regisseurin und Drehbuchautorin und hat mit Heldin gerade einen beeindruckenden Film über den Pflegenotstand in die deutschen Kinos gebracht. Ich will an dieser Stelle nicht spoilern, vor allem, weil ihr euch den Film unbedingt selber anschauen solltet. Aber, kurze Plot-Zusammenfassung, Heldin begleitet die Pflegekraft Floria, gespielt von der großartigen Leonie Benisch, während einer Spätschicht in einem Schweizer Krankenhaus. Der Film zeigt, wie ich finde, auf beeindruckende und mitreißende Art und Weise die Umstände, unter denen viele Pflegekräfte versuchen, kranken Menschen zu helfen und wie schwierig das mitunter sein kann. Zum anderen freue ich mich, Dr. Jos Steinke zu begrüßen. Jos leitet bei uns im Bundesverband des DRK den Bereich Wohlfahrt und Soziales, sprich, er ist Experte zum Thema bei uns im Haus und kann ergänzend zur filmischen Perspektive von Petra sicher die Vogelperspektive liefern. Also, wie realistisch ist das Dargestellte? Wie akut ist der Pflegenotstand wirklich? Und was können wir als Gesellschaft, aber auch als DRK tun, um für bessere Verhältnisse zu sorgen? Frage 1 geht an dich, Petra. Schön, dass du da bist. Das Erste, was mir im Film aufgefallen ist, war der Titel. Heldin, englischsprachig hast du ihn ja Late Shift genannt. Warum gibt's diesen Switch dann fürs Deutsche?
Das hat einen recht banalen Grund. Heroin heißt auch Heroin auf Englisch. Yeah. Und jedes Mal, wenn man jemandem erklärt, der Film heißt Heroin, muss man erklären, dass es nicht um Heroin geht. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen sehr eindeutigen Titel zu wählen, der sehr nüchtern ist, aber finde ich schon den Film auch gut beschreibt.
Jos, du hattest mir ja nach dem Film kurz geschrieben, wir haben den ja getrennt voneinander geschaut, dass er dir sehr gut gefallen hat, aber dass du ihn auch traurig fandest. Was hat dich an dem Film traurig gemacht?
Ich muss das jetzt sagen, ohne zu spoilern.
Ja, ja, versuch das mal.
Ich fand, dass ein Motiv des Filmes durchaus Einsamkeit war. Ich fand die Patientinnen und Patienten, nicht alle, aber viele wirkten auf mich einsam. Das hat mich bewegt, aber auch Floria wirkt einsam auf mich. Es gab auch die Szene, wo sie vielleicht auch um Halt zu suchen, um mit jemandem zu sprechen, dem sie vertraut oder etwas Halt sucht, ihre Tochter anruft, die aber natürlich da auch in einer ganz anderen Situation ist, beim Vater ist. Und
also es ist ein junges Kind in dem Film.
Ein junges Kind im Film. Und keine Zeit dafür hat. Und irgendwie wirken fast alle, die im Film vorkommen, auf mich in besonderer Weise einsam. Und das ist eine Art von Grundstimmung, die deswegen, glaube ich, hat der Film mich traurig gemacht oder unter anderem deswegen.
Wie siehst du das, Petra, als Schöpferin des
Films?
Ja,
ich finde, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt ein tolles Zitat von Susan Sontag, die sagt, when you become ill, wenn man krank wird, wird man citizen of another country, damit Bürgerin eines anderen Landes. Und ich finde, es gibt fast keinen einsameren Ort, als nachts allein in einem Spitalbett liegen. Ich finde, Krankheit trennt einem ja ein bisschen ab von der Welt, die draußen so weitergeht. Es gibt ja auch ein Bild im Film, wo man sieht, die Autos rauschen weiter, das Leben geht weiter. Und wenn man im Spital ist, ist man irgendwie abgeschnitten. Mhm. Also mir ging das sehr so bei der Recherche oder auch Leute, die ich kenne, die im Spital sind. Niemand kann nachvollziehen, wie es einem wirklich geht. Also auch liebevolle Angehörige, wenn die einen besuchen, man bleibt mit seiner Krankheit doch irgendwie alleine. Und die Person, die halt am nächsten dran ist, ist die Pflegende, die vielleicht eine Form von Abhilfe schafft, dieser Einsamkeit Abhilfe schaffen kann, wenn sie Zeit hat, ne?
Ist es für dich, das habe ich mich auch gefragt, jetzt auch wieder mit dem Versuch, ohne zu spoilern, ist es für dich ein optimistischer oder ein pessimistischer Film?
Ich glaube, ich habe versucht, einen realistischen Film zu machen und eine Realität zu treffen oder einen Zustand zu beschreiben, den es heute in vielen Spitälern, nicht nur in Deutschland und der Schweiz, auf der ganzen Welt gibt. Das ist ein sehr universelles Thema. Auch in den USA habe ich mit vielen Pflegenden gesprochen. Interessant sind die Reaktionen der Pflegenden. Wir kriegen Hunderte, buchstäblich Hunderte von Zuschriften auf Instagram. Ich persönlich von Pflegenden, die sagen, der Film stellt ihre Arbeit sehr genau dar. Und viele macht es aber auch stolz auf ihre Arbeit. Mhm. Man merkt so, es gibt schon auch einen Berufsstolz. Sie fühlen sich gesehen durch den Film und gewertschätzt, in dem Sinne ein positives Gefühl. Aber auch viele sagen, es muss sich was ändern. Es kann so einfach nicht weitergehen.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, was sich alles ändern muss aus euren Perspektiven. War das auch so deine Intention mit dem Film? Also das quasi diesen Beruf so abzubilden, dass sich Pflegende auch so repräsentiert fühlen? Oder worum ging es dir genau?
Also für mich war der Film eine Liebeserklärung an die Pflegenden und an diese Arbeit, weil ich glaube, sie wird massivst unterschätzt und auch verzerrt dargestellt in den Medien. Oft in den Krankenhausserien ist die pflegende Person, die sich in den Arzt verliebt und im Hintergrund mal eine Infusion aufhängt. Aber die Komplexität der Arbeit, die unfassbare Verantwortung, die Pflegende jeden Tag tragen in allen Spitälern auf der Welt für das Wohlbefinden der Patientinnen, für das Outcome ihres Zustands sozusagen, die Verbesserung ihres Zustands. Das wollten wir halt mal wirklich darstellen, wie das real aussieht. Uns war auch sehr wichtig, dass die Pflegenden, die den Film gucken, sich korrekt dargestellt fühlen. Wir wussten, wenn wir das nicht schaffen, dann hat der Film versagt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, was der Film so richtig toll macht, ist so dieses Aufzeigen dieser ganzen Problematiken, die mit dem Beruf einhergehen. Du hast es ja auch schon angeschnitten. In diesem Mikrokosmos halt von einer Schicht und wie man da so in den Film reingezogen wird, auch durch die tolle Arbeit deiner Kamerafrau, die quasi der Protagonistin, also Leonie Benisch, auf Schritt und Tritt folgt. Mich hat das teilweise so ein bisschen an The Bear erinnert. Vielleicht kennen das die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer. Jos, was sind dir für Sachen aufgefallen, die du auch aus Berichten aus der Praxis kennst?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sehr gelungen ist, das sehr detailgetreu auch abzubilden, was in der Pflege im Grunde täglich passiert. Und das hören wir eben auch häufig. Ich würde fast sagen, das kennen alle, dieses relativ alleine sein, insbesondere dann abends und nachts und mit sehr, sehr viel Verantwortung umgehen zu müssen. Aber genauso auch, dass das, wofür viele Pflegende ihren Beruf eigentlich machen und ausführen wollen, immer irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Dass das immer da ist, aber dafür ist immer zu wenig Platz, zu wenig Zeit und zu viel Hektik. Denn man sieht ja wirklich, dass die Hauptperson einfach die ganze Zeit irgendwie versucht, das rüberzubringen. Sie versucht, für die Menschen da zu sein und sie ist eigentlich immer irgendwie letztlich gehetzt. Und das hören wir sehr, sehr viel aus der Pflege, auch aus der Pflege im Deutschen Roten Kreuz. Und das bewegt und letztlich belastet auch viele, die den Beruf ergriffen haben. Aber wenn man hier wirklich auch sagen muss, die meisten, die diesen Beruf wählen, machen das ja tatsächlich aus einer Passion heraus. Ja?
Also das merkt man bei Florian ja auch so ein bisschen.
Das merkt man da auch. Es ist ja bekannt und die, die diesen Beruf ergreifen, wissen ja, dass das kein Beruf ist, bei dem man reich wird. Das ist vollkommen klar, sondern fast alle ergreifen diesen Beruf, weil sie etwas Bestimmtes bewirken wollen, weil sie das wirklich gerne machen. Und das kommt hier eben auch sehr, sehr, sehr schön rüber. Und das erlebe ich aber auch sozusagen, wenn ich mit Leuten sprechen darf, immer wieder.
Um jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen den Elefant im Raum zu benennen, wie kommen denn diese Zustände überhaupt so zustande? Eben, dass man die ganze Zeit gestresst ist und dass man die ganze Zeit so gehetzt ist und halt nicht quasi den Patienten und Patientinnen vielleicht die Aufmerksamkeit geben kann, die verdient hätten oder bräuchten auch.
Darf ich was sagen? Sie sagt im Film mehrere Male, ich kann mich nicht zweiteilen oder vierteilen. Es ist im Prinzip Physik und Mathematik. Also wenn eine Abteilung unterbesetzt ist und eine Person muss sich um so viele Menschen kümmern, sie kann irgendwann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und das ist gar keine Meinung oder irgendwie eine Haltung, das ist Mathematik. Und das finde ich immer wieder so extrem in der Pflege. Es geht immer wieder darum, was zu berechnen, wie lange dauert irgendwas. Aber die einfachste Rechnung wird nicht gemacht, dass eine Person sich nicht um 24 Menschen kümmern kann gleichzeitig. Es ist eigentlich relativ einfach, die unterbesetzten Abteilungen, der Personalmangel, der in Deutschland verschiedene Gründe hat. In Amerika ist es absichtlich so. Da gibt es genug Fachkräfte, die werden aber nicht angestellt, aus Spargründen. Und in Deutschland hören ja auch sehr viele auf. Und in der Schweiz hören die jungen Pflegenden nach 4 Jahren Ausbildung schon auf, weil sie ausgebrannt sind.
Ich würde auch noch mal vielleicht kurz diesen Querverweis oder die Frage an dich richten, Jos. Also wie gesagt, spielt in einem Schweizer Krankenhaus. Würdest du sagen, die Zustände sind deckungsgleich in Deutschland oder siehst du noch mal da Verschärfung oder nicht einen ganz so schlimmen Mangel?
Ich kann hier keinen Systemvergleich zwischen Schweiz und Deutschland machen, im Grunde genommen. Ich würde sagen, die Probleme, die im Film angesprochen sind, die haben wir hier auch ganz klar. Möglicherweise haben wir an vielen Stellen nicht dieselbe Technik und dieselbe Ausstattung, die zur Verfügung steht wie in der Schweiz, die ich auch im Film gesehen habe. Das kann tatsächlich sein, das würde ich auch erwarten. Aber wir haben dieselben Probleme. Wir stehen in Deutschland zumindest auch vor einer ziemlich großen Verrentungswelle, auch in der Pflege. Wir haben jetzt in etwa knapp 40% der Beschäftigten in der Pflege, die sind schon über 50. Mhm. Das heißt, diese Verrentungswelle, die auch durch den demografischen Wandel einfach bedingt ist, die kommt im Prinzip erst noch in den nächsten Jahren. Also all das, was dort gezeigt wird, wird sich nochmal deutlich verschärfen, wenn nichts passiert eben. Ne?
Darf ich was sagen? Ich glaube, die Nurse-to-Patient-Ratio ist in Deutschland noch viel krasser. Also das heißt, dieses Verhältnis, um wie viele Patientinnen und Patienten sich die Pflegende kümmern muss, zum Beispiel in der Intensivpflege, wo ich war in Zürich, da war es 1:2, eine Pflegende pro 2 Patientinnen und das war schon wahnsinnig intensiv. Mhm. Also Intensivpflege, da sind ja Leute zum Teil im Delirium, ziehen sich die Schläuche raus, da muss man wirklich minutiös beobachten, wie sich der Zustand eines Patienten, eines Patientin verändert. In Deutschland mit den Pflegenden, die ich gesprochen habe, war es 1:4. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen, alle 4 Patienten gleichzeitig zu betreuen, die auf Intensiv sind.
In dem Film ist es, glaube ich, wie viele Betten sind da auf der Station? Sie hat ja, also Flori hat ja quasi einen Flügel auf dieser chirurgischen Station. Es sind, glaube ich, 12 Patienten.
Ja, genau.
Also 24 insgesamt. Und in dieser Schicht sind 2 Pflegende und eine Auszubildende, glaube ich, in dem Film.
Ja.
Ich würde ganz gerne, bevor wir noch auf dieses Strukturelle eingehen, was du gerade auch schon gesagt hast, Jos, fand ich eine Szene besonders eindrücklich. Und zwar direkt die erste, also die Titelsequenz. Obwohl, oder vielleicht gerade auch, weil gar keine Menschen vorkamen. Du hast dich dafür entschieden, so eine Wäscherei zu zeigen oder diese Wäschemangel, wo die Kleidung vom Pflegepersonal oder vom Krankenhauspersonal im wahrsten Sinne des Wortes durch die Mangel genommen wird. Also habe ich das auf jeden Fall interpretiert. Wieso hast du dich für diesen Einstieg entschieden in den Film?
Ich glaube, das Bild oder diese Bilder zeigen einfach die Massen von Pflegenden, die für uns da sind und unterwegs sind und die wie so kleine Soldaten quasi aufgereiht werden in dieser Wäscheabteilung. Und für mich stand das so für das Universelle des Themas, dass halt die Pflegenden überall auf der Welt, es sind Hunderte, Tausende.
Ja, und du hast dann quasi vielleicht Schicksal oder eine Pflegerin gezeigt, die quasi nicht stellvertretend, aber das Ganze so ein bisschen repräsentiert für die anderen.
Genau,
ja. Ich würde jetzt ganz gern diese größere Perspektive aufmachen, die wir auch schon angerissen haben. Ich glaube, da kommt man noch gar nicht drum rum, auch wenn man über ein individuelles Schicksal und individuelle Protagonistin in dem Film spricht. Der Podcast, in dem wir sitzen, heißt ja Cut-Modus. Das kommt aus unserem Hause, eigentlich aus dem internationalen Kontext, steht für Katastrophenmodus. Also wenn jetzt im Ausland zum Beispiel eine Naturkatastrophe passiert. Jos, an dich die Frage: Findest du, der Pflegenotstand in so reichen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz ist eine Katastrophe oder wie würdest du das beschreiben?
Katastrophe hat für mich immer auch irgendwie sowas Unvorhergesehenes. Also das ist halt in dem Fall ja nicht so. Zumindest den demografischen Wandel, also wir wissen das eigentlich schon seit sehr langer Zeit, dass das auf uns zukommt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht schon seit sehr vielen Jahren auch darauf hinweisen, dass wir in der Pflege auf eine, also ich betrachte hier übrigens immer Kranken- und Altenpflege, also die Langzeitpflege mit, dass wir hier auf eine Situation zulaufen, die sehr, sehr schwierig ist und in der wir Probleme haben werden, die Versorgung, wie wir sie uns wünschen, aufrechtzuerhalten. Aber da ist einfach zu wenig tatsächlich passiert. Es bricht nicht so einfach über uns herein, sondern es ist eigentlich schon etwas, was wir lange wissen und wo wir lange schon auch darauf hinweisen. Deswegen würde ich sagen, hier passt das Wort Katastrophe nicht in der Auswirkung. Es ist aber in der Tat sehr, sehr schwierig. Es ist ja ein Problem für die Pflegenden. Es ist aber natürlich auch ein Problem für die Versorgung, für die Menschen, die ja da sind. Und das sieht man ja auch an dem Film. Also aus der Sicht der Pflegerin, sie kann denen nicht gerecht werden und kommt da sozusagen, stößt an die Grenzen dessen, was sie eigentlich mit ihrem Beruf machen wollte. Aber für die Leute, die da sitzen, die krank sind, die Antworten wollen, die auch Zuwendung brauchen, auch echte Zuwendung, für die ist das ja genauso schlimm. Und das ist halt das große Problem. Diese Tragweite wird meiner Ansicht nach auch tatsächlich öffentlich und politisch nach wie vor unterschätzt.
Wir haben gerade im Vorgespräch, als wir hier ins Studio gegangen sind, kurz darüber geredet und du hast gesagt, wie das mediale Interesse für das Thema aber irgendwie ziemlich groß ist, auch nach wie vor für den Film. Wie erklärst du dir vielleicht auch diese Diskrepanz zwischen politischem Willen eventuell und aber so öffentlichem Interesse daran?
Ich glaube, wir sind alle potenzielle Patientinnen und Patienten oder im Idealfall alte Menschen. Ja. Also wenn wir das Glück haben, alt zu werden. Die Pflege braucht jeder Mensch irgendwann. Eine Pflegende ist oft der erste und der letzte Mensch, der einen anfasst. Das geht einfach jede Person an. Die Pflegenden sind ein riesiger Berufsstand. Das heißt, das Interesse bei den Medien war groß, aber bei der Politik, also wir hatten ja auch Parlamentarier eingeladen, zum Beispiel in der Schweiz, die sind alle, haben alle mit Abwesenheit geglänzt. In der Schweiz ist ja die Pflegeinitiative angenommen worden. Der Verband hat aber über 10 Jahre dafür gekämpft. Es wurde immer ignoriert. Dann kam Covid. Die Menschen haben anerkannt, dass es ein riesiges Thema ist, haben geklatscht auf den Balkonen und das war für den Verband quasi die Gelegenheit, endlich diese Initiative, Volksinitiative durchzubringen. Und jetzt aber mit der Umsetzung geht es wieder sehr, sehr langsam, vor allem mit den wirklich wichtigen Forderungen, die die Bedingungen der Pflegenden verbessern, wie bessere Löhne, bessere Arbeitszeiten, mehr Urlaub, Pension, all diese wichtigen Dinge, die die Arbeit attraktiver machen und erträglicher machen. Und ich glaube, in Deutschland gibt es keine Pflegeinitiative. Es herrscht bei der Politik eine Form von Ignoranz diesem Thema gegenüber. Und ich habe aber das Gefühl, es ist so ein bisschen wie die Frösche, die im Wasser sitzen und es fängt an zu kochen und es kocht eigentlich schon lange und der Frosch schmeckt es immer noch nicht.
Ja, das ist ja das, was ich auch gerade meinte, mit es ist halt keine Katastrophe, die irgendwie so über uns hereinbricht, sondern man weiß es halt schon sehr lange.
Und ich glaube aber, dass man heute in Deutschland schon mittendrin steckt, aber weil man nicht selber im Spital ist, merkt man das nicht, aber die Pflegenden sind ja ausgebrannt. So viele hören auf, wir kriegen so viele Zuschriften von komplett erschöpften Pflegenden, die wirklich, wie Sie auch gesagt haben, ihren Beruf lieben, aber total frustriert am Abend nach Hause kommen, weil sie so viel gearbeitet haben und trotzdem nicht das Gefühl haben, sie haben wirklich was Gutes geleistet, weil es immer zu wenig ist. Weil auch Ängste da sind, dass man einen Fehler gemacht hat, das sieht man auch im Film, ne? Dass wenn Leute fehlen auf einer Abteilung, die Gefahr, dass ein Fehler passiert, extrem hoch ist und es passieren Fehler und es sterben Menschen wegen Fehlern, auch heute schon. Das ist eigentlich für die Leute, die in dem Bereich arbeiten, bereits heute eine untragbare Situation und für die Patienten und Patientinnen auch.
Jos, kannst du vielleicht noch so ein bisschen mehr zu den Strukturen sagen, die diese Situation, du hast ja gerade schon gesagt, Petra, so begünstigen oder dazu führen, du hast demografischen Wandel schon angesprochen, was sind noch weitere Punkte?
Ein Problem, was wir in der Pflege häufig haben, was man aber jetzt nicht so leicht wegkriegt, ist halt Schichtarbeit. Also Schichtarbeit ist in der Tat eine hohe Belastung, vor allen Dingen in bestimmten Situationen im Leben. Das macht den Beruf letztlich unattraktiver für viele. Da sind auch viele ausgestiegen. Es ist sehr hart, es ist sehr physisch und psychisch belastend und Schichtarbeit. Also das ist etwas, womit man sich mal beschäftigen muss. Also auch, wie man vielleicht hier Schichtarbeit nochmal anders gestalten kann, wie man Flexibilitäten einbauen kann, wie man die eigene Arbeitszeit, den eigenen Arbeitsplatz besser mitgestalten kann. Also ich glaube, da muss es dringend Wege geben, damit der Pflegeberuf künftig attraktiv sein kann. Was ich auch noch gerne ergänzen würde, wäre, vielleicht ist dafür jetzt gerade in Deutschland der Zeitgeist da für eine Entbürokratisierung. Den Begriff gibt es ja jetzt schon ziemlich prominent, auch bei der Bildung einer möglichen neuen Regierung. Vielleicht ist das eine Chance, also noch ist dieser Begriff nicht so wirklich belegt. Aber vielleicht ist das eine Chance, um auch in der Tat die Pflege ein bisschen zu entlasten. Denn zusätzlich zu den pflegerischen Aufgaben beklagen eigentlich alle Pflegenden in Deutschland, dass sie sehr stark belastet sind mit Dokumentationspflichten, mit Bürokratiepflichten und vielem weiteren.
Deckt sich das auch so ein bisschen mit den Recherchen, die du im Vorfeld zum Film gemacht hast?
Ja, absolut. Ich meine, Geld ist natürlich ein Thema, ne? Bessere Entlöhnung. Aber das war nicht das Erste, was Pflegende zu mir gesagt haben. Aber klar, wenn sie sich vergleichen mit anderen Berufen, die weniger Verantwortung tragen, verdienen Pflegende eigentlich zu wenig. Und in Deutschland sowieso. Deswegen gehen so viele Deutschen in die Schweiz, weil dort die Entlöhnung besser ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, also ich habe einige Leute in meinem Privatbereich, die in der Pflege arbeiten und ich finde es unsäglich wenig, was sie verdienen, dafür, was sie leisten, für die Gesellschaft. Also ich finde, Lohn ist, finde ich, sehr wichtig, aber was eben viele gesagt haben, ist eben dieser Zeitmangel, dass sie sich wünschten, sie könnten ihren Beruf so ausüben, wie sie angetreten sind, auszuüben, was sie auch gesagt haben. Die Abteilungen dürften nicht so unterbesetzt sein. Das würde die Arbeit sicher attraktiver machen, dass weniger Zeitdruck da ist. Und ich persönlich finde, Pflegende müssten früher in Rente gehen können, Pflegende müssten mehr Urlaub haben können. Also ich finde, die müssten eigentlich auf Händen getragen werden von unserer Gesellschaft. weil die sich um die verletzlichsten und ältesten Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. Und wenn wir nicht in einer total turbokapitalistischen Welt leben würde und man sagen würde, andere Werte sind uns wichtig, dann wäre das einer der höchst angesehensten Berufe, die es gibt. Ich spreche da aus Patientenperspektive sozusagen.
Das unterschreibe ich natürlich. Allerdings ist das Dilemma dabei, dass alle diese Maßnahmen erst einmal das Arbeitsvolumen in der Pflege weiter verringern. Weil das ist das, was wir immer wieder hören und erleben. Wir haben Arbeitskräftemangel. Wir haben übrigens auch einen sehr hohen Krankenstand in der Pflege in Deutschland. Der hat sicher viele Ursachen. Eine ist natürlich auch der von mir vorhin schon angesprochene Altersschnitt. Die Pflegenden werden älter und damit natürlich auch anfälliger für Krankheiten. So, und dann haben wir also Krankheiten, wir haben Vakanzen, die Stellen sind nicht besetzt, der Stress nimmt natürlich zu, dann werden weitere krank. Wenn wir sozusagen jetzt durch Maßnahmen, und das ist auch das Dilemma für die Politik und deswegen ja auch die Frage, was passiert, wenn wir das jetzt machen, nehmen wir noch mehr, ich sag mal, Personal aus dem System, sodass wir die Situation dann im ersten Moment erstmal noch mehr verschärfen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach aufzulösen.
Was gibt's da für Pläne?
Ja, es ist ja so, dass in den letzten Jahren es schon auch Reformversuche in der Pflege gab in Deutschland. Oft haben die halt auch erstmal zu viel mehr Bürokratie geführt, leider. Und nicht wirklich dazu geführt, dass spürbar eine Entlastung gerade für die Pflegenden erreicht worden ist. Was dringend notwendig ist, ist tatsächlich jetzt wirklich Entbürokratisierung anzugehen, vielleicht wirklich auch Möglichkeiten zu schaffen, Digitalisierung besser zu nutzen, um tatsächlich mehr Kapazitäten für die Pflege zu haben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht richtig, ob das noch so gelingen kann und ob wir nicht auch Szenarien brauchen, wo wir einfach realistischerweise mit weniger Pflegekräften die Versorgung von mehr Pflegebedürftigen organisieren.
Wie soll das dann funktionieren?
Es gibt keine perfekte Lösung dafür. Also ich sage auch ganz klar, das ist nicht optimal. Man kann natürlich Pflege auch entlasten, indem man sie auf die Aufgaben konzentriert, die zum Beispiel medizinische Behandlungspflege sind. Und vieles, insbesondere in der Altenpflege, auch zurückverlagert in die Gesellschaft. Weil aus der Not heraus, nicht weil wir das normativ wollen, das ist extrem wichtig und auch wissend, dass das natürlich sehr, sehr schwierig ist und auch darauf hinauslaufen kann, dass wieder bestimmte, also zum Beispiel Frauen, das wieder viel, viel stärker übernehmen, was wir nicht wollen. Aber einfach, weil wir sehen, es geht nicht auf. Wir kriegen sozusagen die Versorgung der Babyboomer in Deutschland, die so in etwa 10 Jahren auch in der Altenpflege landen, mit dem bestehenden Personal und dem, was wir auch jetzt sehen, was nachkommt, wahrscheinlich nicht organisiert und haben dann natürlich die Sorge, wenn wir das nicht gut organisieren, dass es auf eine Pflege hinausläuft, die immer noch gut ist für diejenigen, die mit viel Ressourcen ausgestattet sind, denen es gut geht, die viel Geld haben, aber für diejenigen, die das nicht haben, einfach nichts mehr da ist.
Ja, aber wir sind mitten in der Katastrophe. Also ich meine, das ist jetzt, viele Pflegenden, gerade in Deutschland bei den Filmvorführungen, haben gesagt, das alles ist schon seit 30 Jahren so und es hat sich nichts verändert. Da war so eine Pessimismus und so eine Erschöpfung und so eine Hoffnungslosigkeit. Und ich finde ja, es braucht eine Form von Taskforce in der Politik, die jetzt Ressourcen freisetzt, die jetzt anfängt, sich kreativ Gedanken zu machen, wie man da entgegenwirken kann. Weil es kann nicht sein, hört sich für mich wie eine Kapitulation aus. Also das ist wahrscheinlich, wenn man nichts macht, passiert genau das, oder? Dann müssen die Frauen zu Hause, die Angehörige haben, weil die dann keine haben, wer pflegt die dann? So. Also das heißt, das Thema ist so brandaktuell und das gehört eigentlich auf die oberste Liste einer Regierung. Wie lösen wir dieses Problem? Da müssen Leute sich dran setzen und anfangen, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken. Und ich finde, es ist so bezeichnend für dieses ganze Themenfeld. In dem Beruf sind vornehmlich Frauen tätig. 80% sind Frauen. Und deswegen hat man es seit Jahrzehnten rausgeschoben, es wirklich ernst zu nehmen und hat immer wieder gesagt, ach, die jammern doch nur und es geht dann doch irgendwie. Man kann Druck ausüben und es geht dann irgendwie, weil sich die Leute kaputt arbeiten. Und jetzt geht es halt nicht mehr.
Das glaube ich auch tatsächlich. Es ist natürlich so, dass die Pflege öffentlich finanziert ist. Es ist ja eben kein Markt, so wie man es gerne manchmal hört, sondern es ist tatsächlich eine öffentliche Finanzierung. Das heißt, machen wir die Pflege teurer, muss man unbedingt dazu sagen, dass das natürlich auch letztlich bezahlt werden muss. Und natürlich letztlich in Deutschland über die Sozialversicherung auch abgebildet werden muss. Die werden dann steigen, die Beiträge steigen. Egal, ob es Steuern sind oder die Sozialversicherungsbeiträge. Und das wäre schön, wenn man das macht. Ich glaube auch übrigens, man hat in Deutschland die Leute ja nie gefragt, ob sie das nicht auch machen würden. Sondern man geht im Prinzip davon aus, das geht nicht und hat sofort wieder eine Lohnnebenkostendiskussion. Aber klar ist, dass jede Maßnahme auch natürlich die Kosten in der Pflege deutlich erhöhen würde. Und man muss natürlich das Bewusstsein dafür schaffen, dass das nötig ist. Und dann kann man viel tun. Man muss nur immer wissen, deswegen bleibe ich auch ein bisschen skeptisch, ob es ausreicht, wenn wir jetzt alle Hebel umlegen, dass ja nicht nur die Pflege Arbeitskräfte braucht, sondern tatsächlich in Deutschland alle Branchen händeringend Leute benötigen. Das heißt, die Pflege wird immer in Konkurrenz zu allen anderen Branchen bleiben. Konkurrenz um junge Leute, die Ausbildung machen etc. Und das wird eben nicht einfacher. Und ein öffentlich finanzierter Bereich wird es da wahrscheinlich immer eher schwer haben. Ich bin natürlich trotzdem dafür, alles zu versuchen. Und wir haben uns zum Beispiel, wir hatten jetzt die Tage einen großen Kongress, den Wohlfahrtskongress. Wir haben Leute zusammengeholt, zum Beispiel die diese MINT-Initiativen, das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in ihre Richtung, diese MINT-Initiativen für so Ingenieurs- und mathematische, naturwissenschaftliche Berufe machen, um mal zu gucken, kann man sowas vielleicht für Pflege und soziale Berufe auch machen. Dass wir nicht warten, sondern dass wir tatsächlich in diese Richtung gehen. Und das werden wir jetzt auch nochmal verstärkt auch machen und uns Gedanken machen. Und wenn jemand, der das hier hört, dazu noch Gedanken oder Ideen hat, dann freuen wir uns natürlich irgendwie, wenn wir da Unterstützung bekommen.
Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass mit den Kosten, die hochgehen, ich glaube, da muss man auch ganz genau hingucken. Zum Beispiel in der Schweiz wird auch immer sofort gesagt, ja, das wird dann alles teurer, die Leute müssen mehr Beiträge bezahlen. In der Schweiz ist es eine Frage der Prioritäten. Das Geld fehlt nicht unbedingt, sondern es geht darum, wie wird dieses Geld verwendet, was da ist. Kauft man sich die neuesten Hightech-Geräte und bezahlt unglaublich viel Geld an Umbauten und Aufpimpen von Spitälern oder gibt man das Geld für bessere Besetzung der Abteilung mit Pflegenden aus? Also ich glaube, da müsste man mal ganz genau hingucken, wo werden die Prioritäten gelegt, bevor da gejammert wird, es ist zu wenig Geld da. Es kann sein, dass es in Deutschland anders ist. Das Zweite ist tatsächlich, klar gehen vielleicht Beiträge hoch, aber das ist ja für uns alle. Das ist ja nicht, Beiträge gehen hoch, sondern wir kriegen dann eine bessere Pflege. Wir sind dann nicht alleine im Spitalbett und müssen 12 Stunden warten, weil niemand da ist und zu uns kommt, wenn wir Schmerzen haben. Das stimmt, man müsste die Leute auch mal fragen, ob sie auch bereit sind, etwas mehr auszugeben, um eine bessere pflegerische Versorgung zu haben. Und das Dritte, es gibt ganz, ganz klare und ganz ausgeklügelte Untersuchungen, volkswirtschaftliche, dass die ganz deutlichen Zahlen zeigen, wenn eine Pflege, wenn eine Abteilung gut mit professionellen Pflegenden ausgestattet ist und das für den Spital vielleicht mehr kostet auf den ersten Blick, lohnt es sich volkswirtschaftlich. Eine Volkswirtschaft spart Geld mit guter Pflege. Und da gibt es sogar konkrete Zahlen, weil das Outcome, weil dann die Leute besser gepflegt sind, weil sie gesünder aus dem Spital gehen, weil es weniger Rückfälle gibt. Insgesamt, und man müsste einfach mal dieses große Bild angucken und nicht nur immer diese verengte Perspektive haben und immer gleich sofort jammern, es gibt zu wenig Geld. Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten, die wir falsch setzen.
Ja, was haben wir als DRK für eine Handhabe quasi, da auch so ein bisschen Awareness aufzubauen oder auch Druck aufzubauen? Du hast ja gerade schon gesagt, dieser Wohlfahrtskongress kann ein Hebel sein. Was sind noch weitere Möglichkeiten, auch auf das Thema hinzuweisen?
Ja, beim Wohlfahrtskongress haben wir übrigens genau das auch besprochen, wie man das noch besser abbilden kann, dass es eigentlich allen nützt und dass Prävention eigentlich das Beste ist, was wir machen können und auch das Wirksamste und am Ende natürlich auch letztlich das Kostengünstigste. Das kriegen wir nur tatsächlich politisch sehr, sehr selten übersetzt, an vielen Stellen übrigens. Ich bin ja für viele Themen im sozialen und gesundheitspolitischen Bereich zuständig und irgendwie klappt das nirgendwo so richtig. Aber das versuchen wir natürlich auch weiter. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen weiter zu verändern. Wir machen uns Gedanken. Sie haben ja gesagt, wir sind mitten in einer Katastrophe. Das sehe ich auch so. Was passiert eigentlich mit Menschen, wo jetzt zum Beispiel Pflegeeinrichtungen schließen?
Ja,
also da muss man ja auch irgendwie mal hingucken und was machen. Das versuchen wir. Wir versuchen, neue Konzepte auf den Weg zu bringen im DRK und aber auch mit anderen machen uns Gedanken, wie wir die Versorgung, also intersektoral nennt man das, also dass man es nicht immer so alles so aufteilt, das eine ist stationär, das andere ist teilstationär und dann ambulant, sondern dass man das versucht, besser zu verzahnen, um Synergien zu schaffen. Da machen wir uns sehr viele Gedanken, versuchen die auch politisch einzubauen, suchen Modellprojekte im DRK, Springerpools, um dann eben zu helfen, auch durchaus mal, da gibt es auch Initiativen, auch von unseren Partnerverbänden, sowas auch nicht nur innerhalb einer Organisation zu denken, sondern auch über Organisationen und Verbände hinaus kann man das machen, um sich einfach gegenseitig mit Personal zu unterstützen, weil wir am Ende da ja auch alle in derselben Situation sind. Und natürlich werden wir versuchen, von Tag 1 der neuen Bundesregierung an, und eigentlich schon vorher natürlich jetzt, weil wir haben selbstverständlich auch schon versucht, auf diejenigen, die jetzt in der Koalition verhandeln, auch zumindest ihnen unsere Auffassung irgendwie tatsächlich mitzugeben, dass wir von Tag 1 an versuchen, darauf hinzuwirken, dass in der Tat die Pflege in den Blickpunkt von Politik gerät und hier versucht wird, alles zu tun, um die Situation auf den Stationen, in den Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege deutlich zu verbessern. Das halte ich auch für eine der prioritären Aufgaben für die Politik.
Ja, ich glaube, es ist jetzt eine Chance dafür, einen aggressiven Vorstoß. Also ich bin für maximale Aggression eigentlich, weil sonst kommt man nicht durch den Lärm. Es sind so viele Themen, die rumschwirren, wo man sich einfacher draufsetzen kann, die man einfacher auch benutzen kann und die Leute manipulieren kann. Aber das ist ein dringendes Thema. Das geht wirklich auch alle an. Und ich glaube, man muss wirklich darauf bestehen, dass sich die Politik, dass sich die neue Bundesregierung damit beschäftigt.
Blick auf die Zeit. Ich glaube, wir können jetzt noch ausschweifend und lange noch über dieses komplexe Thema sprechen, aber ich weiß, dass ihr zwei viel beschäftigte Menschen seid. Tausend Dank, dass ihr an diesem Gespräch teilgenommen habt. Ich fand vor allem diesen ersten Blog auch sehr interessant, weil ich auch großer Filmfan bin und diesen Film auch sehr, sehr toll fand, den du gedreht hast. Ich fand es dann auch mega spannend, so ein bisschen mit dir darüber zu sprechen, ja, wie man gesellschaftliche Missstände inszenieren kann, sodass sie halt eben auch eine Emotion beim Zuschauer und vielleicht auch ein Umdenken oder ein Wachrütteln oder bei der Zuschauerin dann so auslösen. Und zum anderen fand ich es auch ja sehr interessant, eure Diskussion halt eben aus dieser Vogelperspektive. Was braucht die Pflege? Was kann man für Einfluss nehmen? Ich verlinke für alle, die Heldin noch nicht gesehen haben, den Trailer. Und ja, nochmal, falls es noch nicht richtig durchgekommen ist, aber große Empfehlung, schaut euch den Film auf jeden Fall an. Und natürlich verlinke ich euch auch die Seite der Wohlfahrt. Vielleicht kommen ja bald mal ein paar Konzepte zum Thema Pflege und ja, auch ein bisschen die Möglichkeit dann, sich darüber auszutauschen. Und auch wenn in diesem Staffelauftakt einiges anders war als in der ersten Staffel, eine Sache ändert sich nicht. Die letzten Worte haben meine Gäste. Jos, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, auch was sich im Gesundheitswesen ändern muss oder was alles schiefläuft. Gibt's trotz allem Sachen oder gibt's trotz allem irgendwie Hoffnung, die du hast, dass sich das zum Positiven wendet, trotz dieser sehr, sehr schwierigen Lage?
Na, die Hoffnung, die geben natürlich tatsächlich die Pflegenden. Das ist halt tatsächlich das, wo auch ich immer Motivation halt tatsächlich bekomme, wenn ich vor Ort bin, Einrichtungen besuche, wenn ich das sehe und erleben darf, was leider viel zu selten vorkommt, wie motiviert diese Menschen dabei sind, das gibt mir Hoffnung.
Wie ist es bei dir, Petra? Du hast ja auch mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen Pflegenden aus verschiedenen Ländern. Siehst du da auch vielleicht etwas Positives oder konntest du dem was Positives abgewinnen für die Zukunft?
Na, einfach zu sehen, dass diese Leute antreten für uns, diese Frauen und auch Männer, obwohl es so schwer ist, dass die jeden Tag auf der Matte stehen und ihre Arbeit machen. Und ich habe einfach nur so viel Respekt und Dankbarkeit für diese Pflegenden, die jeden Tag so viel leisten für uns.
Ja, geht mir natürlich auf jeden Fall auch so und ich glaube, das können wir als Schlusswort sehr gerne so stehen lassen. Danke, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke.